Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Nach welchen Kriterien wählen Medien Bilder vom Trump-Attentat? Wie wird in Brandenburg geflüchteten Journalistinnen und Journalisten unter die Arme gegriffen? Und können Museen Dauerleihgaben schützen? Themen dieser Stunde. Donald Trump hat es sich nicht nehmen lassen. Nach den Schüssen in Michigan ist er zur offiziellen Eröffnung des Parteitags seiner Republikaner geflogen, um sich zum Präsidentschaftskandidaten küren zu lassen, nachdem das Attentat nicht nur die USA auffühlt. Seine erhobene Faust, das blutverschmierte Gesicht, umringt von Sicherheitspersonal, hinter ihm die amerikanische Flagge vor blauem Himmel. Dieses Foto ist schon in die Geschichte eingegangen. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen ist am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Vielfach ist heute vom Märtyrer die Rede. Zeugt dieses Foto für Sie auch davon?
Nun, es ist etwas, was man ein Symbol für eine Märtyrerpose nennen könnte. Und es ist gleichzeitig ein Indiz dafür, mit welcher intuitiven Intelligenz und ja, irgendwie dämonischen Brillanz ein Mensch wie Donald Trump, der gerade Sekunden einen Mordanschlag überlebt hat, die Mediengesellschaft versteht sie zu benutzen. Es gibt ja so eine Art Tauschverhältnis, von dem Trump immer gelebt hat. Also Schmutz gegen Sendezeit, Pöbelei gegen Plattform und jetzt eben das ikonische Bild, das verkörpert scheinbar zumindest den ikonischen Moment.
Ich habe auch gedacht, was für ein politischer Instinktmensch, selbst diese Situation so zu nutzen. Wenn wir jetzt weiter in den Wahlkampf schauen, diese erhobene linke Faust, könnte das das Kernstück seines Wahlkampfs werden?
Ich bin eigentlich davon überzeugt und er hat ja schon bei seiner Inaugurationsfeier 2017 die Faust in dieser Weise erhoben und hier nun einmal erneut demonstriert, er kenne keine Schwäche. Auch Stunden später auf Truth Social hat man dieses Foto benutzt, hat entsprechende Spendenaufrufe gestartet. Es ist etwas, was man mit einem Wort des DDR-Kybernetikers Georg Klaus, der in den 70er Jahren mal auf hochinteressante, aber auch ideologische Weise über politische Propaganda nachgedacht hat, eigentlich ein aggregiertes Symbol nennen könnte. Also das ist ein Symbol, das ganz verschiedene Bewusstseinsebenen berührt, das ganz komplexe Reaktionen auslöst und das eigentlich auch Resultat einer längeren Kommunikations- oder in dem Fall Bildgeschichte ist. Denn dieses Bild spielt erkennbar an, so wie es jetzt präsentiert wird, auf ein anderes Bild, nämlich von insgesamt 6 US-Soldaten, die auf einer japanischen Vulkaninsel entschlossen die amerikanische Flagge präsentieren am 23. Februar 1945. Und zahllose Menschen in den USA kennen genau dieses Bild und fühlen sich nun erinnert. Es ist eine Sieger- und Märtyrerpose, beides gleichzeitig. Und das übermalt ein anderes Bild. Auch das scheint mir interessant, nämlich das Bild des geschwächten, mit einem Bein im Gefängnis stehenden Donald Trump, den man gesehen hat bei den Gerichtsprozessen, der eingeschlafen ist, gelangweilt, ermüdet, ermattet wirkte.
Ich habe noch ein anderes Bild wahrgenommen, nämlich nach dem zweiten Schuss, als sich Donald Trump hinter dem Rednerpult versteckte, die Stirn auf dem Boden, das Gesicht im Profil wirkte verängstigt. Auch ein bemerkenswertes Foto, aber es wurde viel, viel seltener, zumindest in den deutschen Medien, gezeigt. Was meinen Sie, wieso?
Nun, dieses Bild, das diesen Moment nun so verkörpert, die gereckte Faust, Blut über das Gesicht laufend, die Security-Leute, die sich ja fast hinter ihm zu verstecken scheinen, an ihn anschmiegen, die amerikanische Flagge über ihm, das ist natürlich ein Bild, das eine ungeheure Spannung erzeugt, weil hier jemand so kurze Zeit, gerade dem Tod entronnen, schon wieder gewissermaßen auf die Bühne springt. Also der Überraschungs- und Sensationseffekt dieser Geste ist so gewaltig, dass medial sehr viel stärker funktioniert als das vergleichsweise nicht überraschende Bild eines Menschen. Das ist ja verständlich und nebenbei verdient Mitgefühl. gerade in diesen Zeiten einer toxischen Polarisierung in den USA, der sich wegduckt, wenn da die Schüsse knallen.
Aber ist, um Sie zu zitieren, medial funktionieren in diesen Zeiten, in denen wir leben, die richtige Perspektive?
Ich glaube, es ist prinzipiell nicht die richtige Perspektive. Nein, Politik sollte ein Bereich sein, und da sage ich jetzt mal als schlecht verkappter Idealist, stärkere Trennung zu der Medienwelt bewegt. Aber das eine ist ja zu erklären, empirisch, analytisch zu beschreiben, was ist. Und da sieht man, Trump hat gewissermaßen als eine Art Dompteur der globalen Aufmerksamkeitsindustrie die Medienwelt gehackt. Das andere ist, normativ zu beschreiben, was sollte eigentlich gelten und was ist wirklich wichtig und was ist tatsächlich bedeutsam. Natürlich ist dieser Anschlag, dieser Mordversuch, ein Ereignis von großer historischer Wucht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er die Geschichte dieses Wahlkampfes prägen wird. Da muss man gar kein Prophet sein. Und dieses Bild wirkt ja auch so stark im Kontrast im Vergleich zu einem ja doch altersschwachen, ermüdet wirkenden Joe Biden. Aber man muss eben auch betonen, welche Mechanismen, und insofern finde ich unser Gespräch wichtig und auch aufschlussreich, welche Mechanismen durchzucken die Medienwelt, regieren die Aufmerksamkeitsökonomie und was ist davon tatsächlich für die Frage, wie organisiert man ein Gemeinwesen? Wohin driften die USA? Was wird im November passieren? Was wird passieren, wenn Donald Trump die Wahl verliert und das Wahlergebnis erneut nicht akzeptiert? Wird es einen neuen Sturm auf das Kapitol geben, also noch mehr politische Gewalt. All dies, auch das steckt in diesem Bild drin, ist ja ein Symptom der gegenwärtigen toxischen Polarisierung in den USA aus ja implizit vorhandener Gewalt, jeder Menge verbaler Gewalt, auch in diesem Wahlkampf, ist nun explizite Gewalt geworden. Auch das macht die Wirkung dieses Bildes sicher mit erklärbar. Es ist in mehrfacher Hinsicht ein aggregiertes Symbol, wie Georg Klaus gesagt haben würde.
Das, was Sie jetzt gerade analysiert haben, trifft das auch auf den Umstand zu, über den die Süddeutsche Zeitung berichtet aus den USA, nämlich, dass selbst amerikanische Medien, die sich bislang um Sachlichkeit bemüht hätten, bei der Berichterstattung über das Attentat und die Reaktion darauf tendenziös sind.
Ich weiß nicht, was tendenziös in diesem Zusammenhang bedeutet.
Ich
Das ist
nenne es mal
ein
so als Polarisierung
ja.
zur Sachlichkeit.
Also wir sehen insgesamt, dass wir in eine Informationsökonomie und Ökologie hineingedriftet sind, in der man sagen muss, was emotionalisiert funktioniert. Das ist das Grundprinzip sozialer Netzwerke. Wir wissen, was auf Twitter bzw. X gepostet wird, auf Facebook verbreitet wird, um ein Vielfaches intensiver geliked und kommentiert, je mehr Emotion, je mehr Entrüstungspotenzial es ist. Also ich würde es eher als ein Thema und ein Symptom einer Medienumwelt sehen, die sich radikal verändert, die in Richtung der Visualisierung und vor allem der Daueremotionalisierung und Dauererregung driftet. Und das ist in der Tat eine der ganz großen diskursiven Zukunftsfragen. Also wie kann man Techniken der Abkühlung trainieren? Wie kann weiterhin um das bessere Argument gerungen werden? Aber das betrifft nicht nur einzelne Medien, sondern es betrifft im Grunde genommen die Gesamtsituation. Auch das hat ja dieser Fall und die Geschichte dieses Bildes und auch die Geschichte dieses Attentats gezeigt. Also von allen Seiten regiert der Versuch der Sofortinstrumentalisierung, rechte Libertäre, die den Attentäter sofort im Lager von Joe Biden vermuten, Linke, die sich sofort, Stunden nach dem Attentat, vollkommen sicher sind, das müsse eine Inszenierung sein. Also auch hier Verschwörungsmythen auf allen Seiten. Das ist alles ein Indiz für ein sich radikal veränderndes Kommunikationsklima, für eine neue Macht, sozusagen tribalistischer Denkform, für sehr viel Misstrauen. Ich gebe zu, das sind keine positiven Perspektiven, die ich hier liefern kann, aber auch in dieser Hinsicht ist dieses Bild und die Ad-hoc-Interpretation dieses Bildes von allen Seiten ein Symbol.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Noch einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen.
Kriege, Diktaturen, Autokratien in vielen Ländern der Welt fürchten auch Journalistinnen und Journalisten um ihr Leben. Wie viel wir über die Gründe hier erfahren, hängt vom Mut, aber auch von den Möglichkeiten der Arbeit ab. Immer öfter können Sie nicht mehr direkt aus ihrer Heimat faktenreich berichten, sie müssen ins Ausland fliehen. Um sie im Exil zu unterstützen, hat das Auswärtige Amt zusammen mit Claudia Roth und der Hannah-Arendt-Initiative ein Nothilfeprogramm für Journalistinnen und Journalisten im Exil auf den Weg gebracht. Thomas Fitzel berichtet zur Eröffnung.
Südliches Brandenburg, Hoher Fläming, das Dorf Schmerwitz in der Gemeinde Wiesenburg. Viel Fläche, aber wenig Einwohner.
In Schmerwitz wohnen jetzt zurzeit 351, in Schlamau 137, in Arnsnest 22 und in Steindorf 5.
Birgit Kaiser, die Ortsvorsteherin von diesen vier Ortsteilen. Schmerwitz ist ein ehemaliger, recht großer Gutshof mit vielen Gebäuden. Zu DDR-Zeiten war hier zusätzlich eine Schule für die Kampfgruppen der Arbeiterklasse der DDR. Das ist das Haus 5. Daraus wurde nach der Wende ein Pflegeheim, das aber schon seit längerem leer stand und deswegen für ukrainische Geflüchtete genutzt werden sollte. Doch damit waren die Schmerwitzer nicht einverstanden, denn schon jetzt sind von 351 Einwohnern 137 Geflüchtete. Es wurde auch aus anderen Gründen nichts aus diesem Plan. Stattdessen ist Haus 5 nun ein Ort für geflüchtete Journalisten. Die Idee kam von Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf, ein Mann, der viele Ideen hat, wie man neue Einwohner und Arbeitsplätze in den ländlichen Raum holen kann und vor allem, wie man auch die eigenen Bürger davon überzeugt.
Und am Ende haben wir das Projekt abstimmen lassen, ob die Schmerwitzerinnen und Schmerwitzer das mittragen würden, dass wir diesen Pilot hier starten. Und jetzt ist es endlich soweit.
Die ersten 8 Journalistinnen sind jetzt eingetroffen. Bis zu 30 sollen hier künftig betreut werden von MICT, Media Incorporation and Transition. Einer von ihnen ist Hawar aus dem iranischen Teil von Kurdistan. Er arbeitete mit lokalen Medien und über Social Media zu den Themen Kurdistan und Umweltproblemen und geriet so ins Visier der Polizei.
Sie riefen mich zu den Sicherheitskräften, um Fragen zu beantworten. Aber ich wurde gefoltert und deshalb habe ich Kurdistan verlassen.
Hawar wurde dann inhaftiert und gefoltert, wie auch schon sein Bruder. Er floh zuerst in die autonome Region Kurdistan, dann die übliche Fluchtroute nach Europa. Außerdem sind in Schmerwitz Journalistinnen aus dem Sudan untergekommen, sowie Kolleginnen aus Afghanistan, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara verfolgt werden. Sarah aus dem Iran ist Fotografin und arbeitet künstlerisch und dokumentarisch. Ihre Themen, der weibliche Körper und queeres Leben im Iran. Für jedes einzelne Foto wurden ihr jeweils 6 Monate Haft angedroht. Seit 7 Jahren ist sie inzwischen auf der Flucht. Erst Georgien, dann die Türkei. Als es auch dort so schwierig wurde, Deutschland. Die letzten 6 Monate war sie in einer geflüchteten Unterkunft, eine Zeit, die sie als sehr aufreibend empfand, weil sie nicht zur Ruhe kam.
When I come here, I feel
und als ich hierher kam, dachte ich, Frieden. Hier geht es mir so gut. Ich kann mein Gefühl gar nicht beschreiben. Ich schwöre, ich bin glücklich.
I'm happy.
Das ist auch genau so gewollt. Die Menschen sollen nach ihren traumatischen Erlebnissen erst einmal zur Ruhe kommen können. Wobei ein abgeschiedenes Dorf, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, nie die ursprüngliche Idee von MICT war, denn natürlich dachte man eher an Städte.
Das Problem ist eher, dass wir da gar nichts gefunden haben.
Klaas Glinewinkel, der Projektbetreuer von MICT.
Wir sehen das hier nicht, dass die hier Wurzeln schlagen und leben für Jahre, sondern unser Ziel ist schon, dass wir die in Lohn und Brot bringen. Denn viele von denen haben Fähigkeiten, die sich mit Social Media auskennen, die Videoschnitt gut können. Und das ist genau das, was wir denen beibringen.
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark übernimmt dabei die Mietkosten. Zur Eröffnung sind auch viele Dorfbewohner gekommen. Klaas Glinewinkel führt sie durch die Räume.
Und hier ist ein digitaler Arbeitsplatz, der auch übrigens allen zur Verfügung steht. Nicht nur den Bewohnern, sondern auch anderen, die Interesse haben, mal einen Podcast zu produzieren oder ein Video schneiden wollen. Vielleicht werden ja irgendwann die Leute, die hier im Haus wohnen, auch Trainer für die Menschen in Schmerwitz.
Beim Abendessen lernen sich Dorfbewohner und Exiljournalisten schon ein wenig kennen, erzählen sich, was sie jeweils machen.
Ich bin Darmschneiderin, ich stelle textile Spielsachen her.
Birgit Kaiser, die Ortsvorsteherin im Gespräch mit der iranischen Fotografin Sarah, die auch Erfahrungen in Modefotografie hat.
Do you have something I can see or
Eine Webseite habe ich.
Insta or Website?
Ich bin nicht so dolle mit Internet jetzt und wie so in dieser Richtung. Ich bin mehr ein praktischer Ortsvorsteher.
Aber mit Instagram oder anderen Social Media Kanälen kennt sich dafür Sarah bestens aus. Vielleicht ergibt sich hier schon eine erste kleine Kooperation.
Sehen Sie, müssen wir erstmal Kontakt knüpfen.
Genauso stellt sich das auch Klaas Glenewinkel vom MICT vor.
Ja, ich könnte mir vorstellen, das wird richtig gut hier.
Ende des Jahres, auch das ist so verabredet, stimmen die Schmerwitzer nochmals ab. Soll das Projekt fortgeführt werden oder nicht?
Das Exxon Media Hub Brandenburg, es ist eröffnet. Berlin ist groß, genauso wie der Bücherbestand. Im Ostteil der Zentral- und Landesbibliothek werden nach einem Wasserrohrbruch gerade hunderte nasse Leseexemplare schockgetrocknet. Aber auch die Bestände im Westteil beherbergt ein Sanierungsfall, die Amerika-Gedenkbibliothek. Das freie Feld des alten Flughafens Tempelhof wurde als neuer gemeinsamer Standort aussortiert. Heißer Kandidat ist das Haus, aus dem die französische Kaufhauskette Galerie Lafayette zum 31. Juli auszieht, zentral in der Friedrichstraße. Heute Abend ist darüber diskutiert worden, warum die Bibliothek das Beste sein könnte, was dem Gebäude von Architekt Jean Nouvel passieren kann. Claudia van Laak, wie hochrangig war denn das Podium in der Akademie der Künste besetzt?
Das war schon ganz schön hochrangig. Die Akademie der Künste hat ja ein neues Führungsduo. Manos Tsangaris, sein Stellvertreter An Ling Ngo, er übernahm die Moderation. Natürlich war dabei Berlins CDU-Kultursenator Joe Cialo, dann der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Volker Heller. Er ist auch Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands. Und es war auch jemand da vom Architekturbüro Jean Nouvel, Dominique Alba. Sie ist die Direktorin seines Ateliers und, fand ich interessant, die Akademie hat ein neues Format ausprobiert. Also nicht so eine Podiumsdiskussion, wie wir sie kennen, sondern hin zu einem Laufsteg, auf dem schreitend gedacht und geredet wurde. Ich fand das ganz gelungen.
Im Laufen denkt sich's besser. Welche Aspekte sind denn diskutiert worden? Also ging es darum, was mit dem Bau von Jean Nouvel am allerbesten passieren kann? Oder ging es um die Idee des Berliner Kultursenators, der ja nach vorne bringen will, was er bislang offensichtlich mit niemandem in der Politik tatsächlich unterstützend besprochen hat?
Na, er hat es schon besprochen, aber er hat es nicht rechtzeitig adressiert, auch an seine Fraktion, an seine Partei, an den Koalitionspartner SPD. Ja, es ging um den Einzug der Zentral- und Landesbibliothek in die Galerie Lafayette. Und alle haben gesagt, dass die Idee an sich etwas wirklich Elektrisierendes hat. Ja, zum einen ist ja die Bibliothek sträflich vernachlässigt worden, lange Jahre. Und wenn wir jetzt das Kaufhaus Lafayette sehen, Sie sagten es, Ende des Monats zieht das Kaufhaus aus. Es braucht dafür ja eine neue Nutzung. Also diese neue Bibliothek, die läge eben im Herzen der Stadt, wäre auch eine klare Aufwertung der Friedrichstraße, wäre gut erreichbar. Und es ist auch ökologisch und ökonomisch sinnvoll, ein bestehendes Gebäude umzunutzen und nicht eine komplett neue Bibliothek zu bauen. Und hören wir vielleicht mal Joe Cialo, den Kultursenator, dazu.
Deswegen ist das kein Nice-to-have-Projekt für den Kultursenat, sondern ich erachte das für die Zukunft Berlins als eines der wichtigsten Projekte, die wir haben, um eben auch zukunftsfähig zu sein und das nach außen zu kommunizieren, neben der Charité, der Uni, dem Parlament, dass wir uns dessen bewusst werden, dass genau so etwas hier hingehört.
Also er hat nochmal betont, wie wichtig das ist. Er hat aber auch gesagt, wir brauchen bald eine Entscheidung.
Der Chef der ZLB, Sie haben es gesagt, war auch mit dabei. Ist denn der genauso wie der Kultursenator für den Umzug in dieses Kaufhausgebäude, das ja auch wiederum nicht so wahnsinnig groß ist?
Also Volker Heller sagt, das Gebäude von Jean Nouvel ist groß genug. Also es hat ja 7 oberirdische Stockwerke und auch 4 unterirdische. Und Volker Heller nennt das Ganze eine Jahrhundertchance. Er sagt sogar, das Gebäude mache den Eindruck, als ob es als Bibliothek geplant sei und nicht als Luxuskaufhaus. Und der Direktor hat heute auch nochmal klargemacht, wie dringend die Zentralbibliothek ein neues Gebäude braucht. Er sagte, der derzeitige Zustand sei skandalös und unwürdig.
Die Gebäude sind zu klein für diese Masse an Mensch. In der Amerika-Gedenkbibliothek sitzen die Leute, vor allen Dingen in den Monaten, wo es draußen ein bisschen ungemütlicher ist, auf dem Fußboden, weil es nicht genug Platz gibt zum Arbeiten, zum Lesen, zum Aufenthalt. Die Gebäude sind in ihrer baulichen Infrastruktur durch. Ja, wir haben das jetzt gerade gesehen bei den Wasserschäden, die wir gehabt haben in der Berliner Stadtbibliothek. Diese Gebäude entsprechen keinem Standard.
Soweit Volker Heller. Also er hat auch noch mal gesagt, wie drängend es ist.
War das ein bisschen auch ein Schwanengesang auf das Kaufhaus?
Nein, das war es nicht. Es ging allein um die Bibliothek, weil der Investor und Eigentümer gerade noch parallel plant. Also es gibt einerseits diese Idee und auch schon Vorplanungen für die Bibliothek. Andererseits, da das Land sich noch nicht entschieden hat, wird parallel auch schon geplant, das ganze Gebäude umzubauen und dann in Büros umzuwandeln. Und da liegt sogar schon ein Bauantrag vor. Das Land hat sich aber noch nicht positioniert. Also wir warten alle darauf. Es gibt keinen Beschluss des Senats dazu. Es gibt keinen Beschluss des Parlaments dazu. Und dann wurde natürlich auch die Direktorin des Ateliers von Jean Nouvel danach gefragt, Dominique Albin. Und sie hat es gerade so gesagt.
I think you have to decide if it's possible. Somebody said to me this morning that this is an opportunity you have once in your life. And I said, but when you have something once in your life, you have to do it.
Also, Sie müssen entscheiden, ob es möglich ist, sagte sie. Und heute früh habe jemand zu ihr gesagt, es ist eine Möglichkeit, die man nur einmal im Leben habe. Und dann habe ich gesagt, dann musst du das tun. Also, alle drängen auf eine Entscheidung.
Interessante Veranstaltung. Offensichtlich war keine kritische Stimme zum Projekt Bibliothek in ehemaliges Kaufhaus dabei. Auf der anderen Seite sind jetzt mehr oder weniger politische Sommerferien. Wie also schätzen Sie diese Veranstaltung ein mit ihrer Wirksamkeit?
Also ich schätze es so ein, dass das auch noch mal eine Bühne war für den Kultursenator Joe Cialo, noch ein bisschen Druck auf den Kessel zu machen. Und er hat auch gesagt, wenn Sie hier alle im Raum diese Idee unterstützen, rufen Sie Ihren Abgeordneten an und sagen ihm, es soll so kommen. Allerdings sind wir auch gerade schon in Haushaltsverhandlungen für nächstes Jahr und da stehen sehr, sehr große Sparzwänge an. Das heißt, im Grunde braucht es jetzt und zwar schnell eine Entscheidung und die müsste vom regierenden Bürgermeister kommen, Kai Wegner, CDU. Er müsste sagen, ich will das und dann müsste er auch sagen, wo das Geld herkommen sollte.
Vielen Dank, Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Weiter geht's mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Heidelberg steht das Dokumentations- und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma, das eigentlich einen Neubau bekommen sollte. Doch das Projekt ruft Streit hervor. Eine Bürgerinitiative findet die Pläne überdimensioniert und hat zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Der Zentralrat deutscher Sinti und Roma aber sagte ab. Der Vorsitzende Rose wirft der Bürgerinitiative vor, den gesamten Neubau verhindern zu wollen. Auch von finanzieller Seite droht Ungemach. Eigentlich war die Frage geklärt, denn der Bund und das Land Baden-Württemberg wollten Millionen zuschießen. Voraussetzung ist aber, dass sich verschiedene Vertreter der Sinti und Roma auf ein gemeinsames Konzept einigen. Anders als der Zentralrat will die Bundesvereinigung der Sinti und Roma aber lieber keinen Neubau in Heidelberg, sondern ein Museum zur Geschichte und Kultur der Sinti und Roma in Berlin. Sie gilt als neugotisches Schmuckstück der Stadt Frankfurt am Main, die Dreikönigskirche. Nun wurde sie saniert. Die vierjährige Instandsetzung des Turmes, den ein 80 Meter hohes Gerüst umschloss, kostete rund 3,8 Millionen Euro, wie die Stadt mitteilte. Die Dreikönigskirche ist eine von 8 Frankfurter Dotationskirchen. Bei diesen Gotteshäusern hat sich die Stadt 1830 verpflichtet, die Gebäude fortwährend in gutem Stand zu halten. Die Schriftstellerin Julie C. richtet einen Wunsch an die deutsche Politik. Sie fordert eine einfachere Sprache und die Fähigkeit, auch Fehler einzugestehen. Als Vorbild nannte sie dafür im Deutschlandfunk Kultur den deutschen Wirtschaftsminister.
Habeck hat im Anfang seiner Regierungstätigkeit wirklich ganz viel Sympathien dafür bekommen, dass er relativ ehrlich ist, authentisch rüberkommt, auch mal sagt, haben wir was falsch gemacht, hat nicht so geklappt. Also einfach ein bisschen direkter zu sein und nicht zu versuchen, alles in irgendeiner komischen Art zu framen, als könnte man den Leuten wirklich auch nicht zumuten, dass mal ein Fehler passiert oder so, ja. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, er ist damit gut gefahren und hätte dabei bleiben sollen. Aber es ist jetzt einfach einer meiner Wünsche an Politik, dass sie die Leute ernst nehmen und das einfach in der Art, wie sie reden, auch zum Ausdruck bringen,
sagte die Schriftstellerin und Juristin Julie C. Der Bericht über ein Treffen von Rechtsextremen in einer Potsdamer Villa ist preiswürdig. Das findet das Netzwerk Recherche und zeichnet das gemeinnützige Medienhaus Korrektiv mit dem Leuchtturm aus, der für besondere publizistische Leistungen verliehen wird. Die Begründung, die Arbeit von Korrektiv stehe exemplarisch für den Wert und die Notwendigkeit von investigativem Journalismus. Selten habe eine einzelne Recherche solche Auswirkungen gehabt und allen gezeigt, wie wichtig diese Art von Journalismus für den demokratischen Diskurs sei, so der Vorstandsvorsitzende von Netzwerk Recherche Daniel Drepper.
Mit den Werken der Sammlung Marx wurde der Hamburger Bahnhof im Jahr 1996 eröffnet. Seitdem gehören die von dem Berliner Unternehmer Dr. Erich Marx erworbenen Werke zu den Ausstellungen des Museums. Herausragende Arbeiten von Künstlern wie Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg oder Andy Warhol haben die Sammlung international berühmt gemacht. Das steht auf der Website des Hamburger Bahnhofs in Berlin, Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der einstige Kurator Heiner Bastian hat heute in der FAZ geschrieben, die Herzstücke der Dauerleihgabe seien gar nicht mehr in dem Museum. Kunstkritiker Carsten Probst, was genau prangert Bastian an?
Ja, konkret geht es Bastian wohl darum, dass die Sammlung Marx in ihrer kunsthistorischen Dichte quasi Stück für Stück erodiert, weil die Erben von Erich Marx sich gewissermaßen immer wieder am Sammlungsbestand bedienen könnten und dies auch schon getan haben. Und er wirft den Staatlichen Museen Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eben vor, letztlich tatenlos dabei zuzusehen. Hintergrund ist ja, dass auf dem Kulturforum in Berlin ja derzeit für viele 100 Millionen Euro Steuergeld ein neues Museumsgebäude entsteht, das Museum der Moderne, das unter anderem die Sammlung Marx ja aufnehmen soll. Und wenn die nun letztlich ihrer wichtigsten Stücke schon mittlerweile beraubt wird oder in Zukunft vielleicht beraubt werden wird, ja, was nützt denn ein solcher Museumsbau, könnte man natürlich fragen.
Ist das berechtigte Kritik oder Alarmismus?
Nein, Alarmismus nicht. Die Debatte gibt es schon länger. Verkäufe aus der Sammlung Marx gibt es schon. Und auch die Sorge, wie ernst es die Erben von Erich Marx letztlich mit ihrer mäzenatischen Rolle nehmen, die gibt es auch seit dem Tod des Sammlers 2020 oder mindestens seit dem Tod des Sammlers 2020. Erst im vergangenen Herbst wurde ja gemeldet, dass das sogenannte Seestück aus der fünfteiligen Do-it-yourself-Reihe von Andy Warhol, also eines der Hauptwerke des Warhol-Bestandes in der Sammlung Marx, von den Erben für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft wurde. Bastian führt noch einen weiteren Fall jetzt in seinem Brandbrief an, nämlich, dass ein zentrales Gemälde von Cy Twombly das Museum verlassen habe im Tausch gegen eine Schenkung eines großen Konvolutes von Beuys Werken. Das klingt jetzt erstmal nach Einzelfällen, aber wenn eben die betreffenden Werke solch zentrale Bedeutung haben, ist natürlich schon Besorgnis angezeigt, ganz klar.
Und gibt es eine Erklärung, warum der Hamburger Bahnhof bzw. die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nichts dagegen unternimmt?
Also es stimmt meines Erachtens nach nicht ganz, dass die Museen das einfach so über sich ergehen lassen. Richtig ist für die Vorgeschichte, für die Anfangszeit des Hamburger Bahnhofs bei seiner Eröffnung 1996 konnte die Bedeutung der Sammlung Marx sozusagen gar nicht größer sein für das Haus, weil die Sammlung eine Brücke herstellte, zum einen zwischen den Beständen der neuen Nationalgalerie und der Gegenwart. Und man muss sehen, der Hamburger Bahnhof war damals mehr oder weniger ein Haus ohne Sammlung. Und das ist sicherlich ein Grund, weshalb die staatlichen Museen damals quasi vor Erich Marx auf die Knie gegangen sind. Der Skandal bestand für mich eigentlich immer darin, dass Erich Marx, statt sich selbst ein privates Sammlermuseum zu bauen, den Hamburger Bahnhof quasi für sich so umfunktionieren wollte, dass er quasi denselben Zweck erfüllen sollte. Und seitdem haben eigentlich sich die staatlichen Museen immer gegen zu enge Vorgaben von Erich Marx auch gewehrt und auch die Regelung für Dauerleihgaben neu ausgehandelt. Also es ist nicht so, dass die staatlichen Museen tatenlos geblieben wären, aber eben diese Anfangszeit, diese Abhängigkeit am Anfang des Hamburger Bahnhofs, das hat natürlich schon Spuren hinterlassen, bis heute nach.
Vor dem Hintergrund, dass gerade schon das Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin im Bau ist, hat Heiner Bastian auch recht, wenn er vor einem irreparablen Schaden für die Sammlung und die staatlichen Museen Berlin warnt?
Ja, ich finde das ein bisschen sehr laut, diese Warnung, weil Heiner Bastian mit dieser Mahnung eigentlich unterschlägt oder ein bisschen zumindest unterschlägt, dass er als Kunsthändler ja lange auch Privatkurator, wie Sie sagten, und auch Sammlungsbetreuer für Erich Marx am Hamburger Bahnhof war. Und unter ihm durfte damals quasi ja nichts mehr, keine Hängung, keine Ausstellung, ohne das Platzett von Bastian bzw. Erich Marx über die Bühne gehen. Die Vorgaben waren da also schon damals sehr, sehr eng im Zugriff von Erich Marx über Heiner Bastian. Zugleich, das gehört auch zu dieser Vorgeschichte, wirft man Bastian ja immer wieder vor, das Museum damals quasi für einen Showroom für seinen eigenen Kunsthandel benutzt zu haben, Werke aus Ausstellungen quasi direkt verkauft zu haben. Das weist er natürlich alles heute in Bausch und Bogen zurück, aber letztlich hat es Jahre gebraucht, bis die staatlichen Museen sich gegen diesen Klammergriff Bastians, gegen seine Regentschaft durchgesetzt haben und er das Haus schließlich verlassen musste. Insofern wirkt dieser Brandbrief heute mit dieser Mahnung auf mich ein wenig auch so, als wolle er sich von seiner Mitverantwortung für diese sehr spannungsreiche, fragile Geschichte der Sammlung Marx am Hamburger Bahnhof nachträglich freisprechen, indem er nun quasi den beiden anderen Akteuren die Schuld zuweist.
Aber mal ganz prinzipiell gefragt, welche Möglichkeiten haben Museen, die sich so abhängig von privaten Sammlern machen, überhaupt, um sich gegen willkürliche Entnahmen von Dauerleihgaben zu schützen? Und vor allem, was können die staatlichen Museen jetzt tun, um wieder konkret zu werden?
Ja, ich habe den Eindruck, für die staatlichen Museen war es ein langjähriger Lernprozess, ein mühsamer Lernprozess. Am Anfang diese Euphorie, da ist ein großer Sammler, der uns beglückt gewissermaßen mit seiner einzigartigen, international bedeutenden Sammlung. Nach und nach kam die Einsicht in diese Abhängigkeiten und auch andere Museen stellen fest, Deals mit Sammlern lassen sich nicht aus einer Position der Schwäche herausmachen, wenn die Museen wie Bittsteller auftreten, sondern man muss in diese Leihgabenverträge, wenn es schon keine Schenkungen gibt, wirklich dauerhafte Bindungen über die gesetzlichen Vorgaben von 15 Jahren Verweildauer hinaus installieren. Man muss wirklich sicher gehen, dass tatsächlich dieser Sammler oder diese Sammlerin es ernst meint und diesem Museum wirklich eine Förderung zukommen lassen will. Das kann man vertraglich hinterlegen. Und welcher Sammler das nicht will und der dann sagt, ich ziehe mit meiner Sammlung woanders hin, darauf müssen die Museen verzichten können. Und im Fall des Hamburger Bahnhofs schien das damals nicht der Fall zu sein. Das war eine klare Position der Schwäche, die man als Museum unbedingt vermeiden müsste.
Carsten Probst über die Kunstsammlung Marx Dauerleihgabe in Berlin. Sebastian Kurz, verurteilter ehemaliger Regierungschef von Österreich. Sein Fall sorgte für genauso viel Aufsehen wie sein Aufstieg. War er wirklich ein politisches Wunderkind? Matthias Dell über den Versuch einer Antwort von Dokumentarfilmern.
Vieles hat sich bis dahin eigentlich angefühlt wie ein Film.
Sagt Sebastian Kurz, dessen märchenhafter Aufstieg und zäher Fall Gegenstand von zwei Dokumentarfilmen geworden ist. Beide sind im letzten Herbst in Österreich herausgekommen. Der eine, Kurz der Film von Sascha Köllenreiter, gibt Kurz die Möglichkeit, seine Geschichte in unschuldigsten Worten zu erzählen.
Fällt mir nichts Spannendes dazu ein.
Der andere ist der interessante. Er heißt Projekt Ballhausplatz.
Ich möchte mit euch gemeinsam dieses Land zurück an die Spitze führen. Es ist Zeit, gehen wir es an.
Ein Interview für Projekt Ballhausplatz hat Kurz abgelehnt. Was kein Nachteil ist für den Dokumentarfilm von Kurt Langbein. Der zeichnet mit viel Archivmaterial, Interviews und den bekannten Chatnachrichten aus dem Zirkel um Kurz den Aufstieg und Fall des Politikers nach. Angefangen beim Geilomobil 2010, mit dem der damals 24-jährige Kurz erstmals auf sich aufmerksam macht. Durch ein Fotoshooting mit Gogo-Tänzerinnen und einem riesigen, spritfressenden SUV als Zeichen gewünschter Potenz.
Sebastian Kurz und das Geilomobil, das war ja eine unfassbar peinliche Aktion. Aber sie hat natürlich ein Kalkül gehabt, nämlich Sebastian Kurz mit einem Schlag als Name und als Marke zu etablieren.
Erklärt die Falter-Journalistin Barbara Todd. Kurz wird in den Gemeinderat von Wien gewählt, wo er durch Unauffälligkeit glänzt, wie ein SPÖ-Mann sagt.
Er ist im Gemeinderat nicht aufgefallen. Ich kann mich an keine einzige politische Rede von ihm erinnern.
Außer einer Initiative, dass die Wiener U-Bahn rund um die Uhr fährt.
Mittlerweile ist es Realität. Also da hat er was erreicht. Aber ist das einzig Positive, das von Sebastian Kurz übrig bleibt, wenn wir in 100 Jahren über ihn reden?
Denn Langbeins Film zeigt vor allem, dass Politik für Kurz bedeutet, sich um das eigene Fortkommen zu kümmern. Beispielhaft wird das, als Kurz als Außenminister eine Initiative der eigenen Regierung torpediert, um dem Kanzler und ÖVP-Konkurrenten Mitterlehner einen Erfolg zu vermiesen. Journalistin Todd.
Ein großes Projekt, das damals fast fertig ausverhandelt war, wäre eine gratis Kindergartenbetreuung vormittags und nachmittags gewesen für ganz Österreich. Das wäre ein Meilenstein gewesen, vor allem für Frauen, für arbeitende Mütter.
Eingeblendete Nachrichten aus dem Chat mit Kurz illustrieren, wie die Politik der eigenen Regierung sabotiert wird. Soll ich ein Bundesland aufhetzen? Fragt Kurz seinen Berater. Sichtbar wird durch die Chats auch, wie durch bestellte Umfragen die öffentliche Meinung zugunsten von Kurz beeinflusst wird. Dazu kommt, dass in Österreich die Regierung mit öffentlichem Geld Anzeigen schaltet und sich Medien dadurch gefügig macht. Der Ex-Chefredakteur Helmut Brandstätter.
Rund 220 Millionen Euro im Jahr. Also man muss sich überlegen, wie viele Kindergärten, Schulen oder sonst was könnte man machen damit. Man könnte was Sinnvolles machen damit. 220 Millionen Euro im Jahr gibt die österreichische Politik dafür aus, damit sie in manchen Medien gut dargestellt wird.
Dass Kurz außerdem hinter den Kulissen die demokratische Gewaltenteilung attackiert, führen Gespräche mit Journalisten vor, die Kurz getroffen haben, wenn die Kameras nicht liefen.
Und da hat er sehr deutlich gesagt, ich erwarte die klare Unterstützung des Kurier bei den Nationalratswahlen im Herbst. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. In meinem Vertrag steht, dass wir eine unabhängige Zeitung machen und niemanden unterstützen. Und da war die sehr klare Ansage, du musst dich entscheiden, du bist mein Freund oder mein Feind, mit allen Konsequenzen.
Und dann sagt er, wollen Sie uns so richtig provozieren? Wollen Sie einen offenen Krieg mit uns? Boom. Habe ich noch nie von jemand anderem erlebt und ich habe in 36 Jahren sehr viele Menschen interviewt. Ja.
Künstlerisch ist Projekt Ballhausplatz nicht immer überzeugend. Ob es als visuelles Leitmotiv durch den Film hindurch die Demontage eines Geilomobil-artigen SUV gebraucht hätte, wäre so eine Frage. Aber Langbeins Arbeit komprimiert die komplexe Geschichte gut, die Stoff für eine Serie böte. Macht sichtbar, wie gefährlich die homoerotisch anmutenden Boys Club-Netzwerke um den wandlungsfähigen Kurz herum für die Demokratie sind. Weil Politik hier nicht für eine Gesellschaft gemacht wird, sondern für sich und die eigenen Buddies.
Man denke etwa an die Schließung von einer Reihe Moscheen in Wien im Namen der Bekämpfung des politischen Islams, waren ja eigentlich eher PR-Stunts, weil all diese Moscheen wurden ja dann aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder geöffnet. Das heißt, es ging meistens um den kurzen Knalleffekt, eher als darum, irgendeine Form von langfristiger Politik oder politische Veränderungen zu verwirklichen.
Ab Donnerstag im Kino die Doku Projekt Ballhausplatz von Kurz Langbein. Wir bleiben bei Bildern und Politik und kehren zu Donald Trump zurück. Die Kulturpresseschau von Florian Werner.
Sein Ohr in Gottes Hand. Mit diesem Wortspiel umschreibt Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Gefühlslage vieler christlicher Nationalisten nach dem Attentat auf Donald Trump. Dass der Präsidentschaftskandidat der Republikaner die Schüsse auf ihn überlebt hat, betrachten viele von ihnen als Zeichen göttlicher Vorsehung. Trump selbst zeigte schon oft, dass er die Sprache der weißen christlichen Nationalisten versteht, so Steffens. Und weiter, in seinem Netzwerk Truth Social schrieb er, wir werden uns nicht fürchten, sondern widerständig im Angesicht des Bösen bleiben. Der sehr religiöse Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, teilte und überschrieb die Aussage bei X mit Amen. Auch in der Taz zeigt sich Louis Berger eher ratlos angesichts des theologisch überwölbten Hypes. Teilweise wirkt es fast so, als wäre Trump bereits heilig gesprochen worden. In jedem Fall kehrt mit der religiösen Deutung des Attentats ein hypermystisches Christentum auf die politische Bühne zurück. Besonders verwundert zeigt sich Berger über jene Deutung, der zufolge die Jungfrau Maria persönlich den Republikaner beschützt habe. Diese Logik habe zwei Haken. Erstens müsste Trump nun eigentlich zum Katholizismus konvertieren und zweitens sein Leben umkrempeln. Denn, schreibt Berger, der geborene Presbyterianer versteht sich selbst als konfessionell ungebundener Christ und entspricht offensichtlich nicht der üblichen Vorstellung von einem guten Christenmenschen, scheint Gott nicht zu stören. Sehr wohl gestört hat sich nun hingegen der Bremer Senat, nämlich an einer nonverbalen Geste, die schon seit langem gerade in Kindergärten gang und gäbe ist. Es geht um den sogenannten Leisefuchs, wie Wieland Freund in der Welt schreibt. Der Leisefuchs spitzt die Ohren, Zeigefinger und kleiner Finger sind aufgestellt, und schließt den Mund. Mittel- und Ringfinger liegen auf dem Unterkiefer des Daumens. Erzieher machen den Leisefuchs, wenn der Lärmpegel in der Gruppe mal wieder ein gewisses Maß übersteigt. Doch weil es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, mit den Fingern einen Kaniden darzustellen, ist der Leisefuchs jetzt in Verruf geraten. Er ähnele dem rechtsextremen Wolfsgruß, den ein türkischer Torschütze bei der EM gezeigt hat. Der Leisefuchs soll daher in Bremer Bildungseinrichtungen verboten werden. Wieland Freund ist nicht amüsiert. Er meint, so wie die Menschwelt nämlich derzeit beschaffen ist, wird viel zu viel mit den Wölfen geheult. Leisefüchse hingegen gibt es viel zu wenige. Statt sie zu vergrämen, stellte man sie besser unter Artenschutz. Und damit zum Abschluss ein gewagter metaphorischer Raubtiersprung von den Wölfen und Füchsen zu den englischen Wappentieren, den Löwen. In deren britischer Heimat wird nämlich, wie David Pfeiffer in der Süddeutschen Zeitung schreibt, immer noch mit einer gewissen nostalgischen Verklärung auf die Zeit der Kolonialherrschaft in Indien zurückgeblickt. Mit dieser Wahrnehmung räumt nun ein Buch des Politikers und Historikers Shashi Tharoor auf. Pfeiffer schreibt, von den vielen Dingen, die man aus dem Buch Zeit der Finsternis lernen kann, sei zuerst erwähnt, dass das englische Wort loot, plündern, vom Hindi-Wort loot abgeleitet wurde. Es bedeutet Beute, gestohlenes Eigentum. Shashi Tharoor lässt diese Pointe eher nebenher fallen. Die Briten haben nicht nur das Land ausgeplündert, sondern auch gleich noch das Wort dafür geraubt. Dennoch endet das Buch auf einer versöhnlichen Note, schreibt Pfeiffer. Die Verbrechen dieser Zeit lassen sich nicht wiedergutmachen. Das betont Tharoor mehrfach. Er schreibt auch, dass er für das Vergeben sei, nicht aber für das Vergessen. Da möchte man nur hinzufügen, sein Wort in Gottes Ohr.
Florian Werner über die neuen Zeitungsfeuilletons in Fazit mit Gabi Wuttke.